Servus Leute und herzlich willkommen in einer brandneuen Ausgabe des Lockerroom Talks. Mein Name ist nach kurzer Pause immer noch Mario Lochner und ich bin immer wieder zurück meinem kongenialen Kollegen Sinan Krieger. Servus.
Assalamu alaikum.
Jetzt ist es schon 2 Wochen her, glaube ich, oder? Was ist eigentlich dieser Lockerroom Talk? Ich hab's schon vergessen.
Das kann passieren im Alter. Ja. LO steht für Lochner, KR steht für Krieger und Lockerroom, ja, weil wir in der Umkleide sind und über die Themen sprechen, die man eigentlich nur hinter verschlossenen Türen bespricht mit seinen besten Freunden, mit dem kleinen, aber feinen Unterschied, dass wir es ins World Wide Web hinaus posaunen.
Sehr schön.
Bevor du was sagst, ich muss es jetzt sagen, damit das alle Leute sehen. Wir suchen Verstärkung.
Ja, habe ich mir auch notiert, sehr gut.
Wir suchen Verstärkung im Bereich Support, Kundensupport und Community Support, denn es wird immer mehr. Glücklicherweise, aber es läuft gerade ein bisschen aus dem Ruder bei uns und deshalb suchen wir Unterstützung und wollen unser Team vergrößern. Deshalb, wenn das für dich nach einer spannenden Aufgabe klingt, kannst du dich jetzt bei uns bewerben und zwar unter folgender E-Mail-Adresse, wird hier dann auch nochmal stehen, bewerbung.lockerroom@gmail.com. Und wir freuen uns.
Wie Bewerbung at?
Nein, bewerbung.lockerroom@gmail.com. Ah, du würdest schon mal nicht eingeschrieben werden.
Ich habe schon mal nicht bestanden.
Ja, Leute, es geht wirklich um Aufgaben, die auch aus dem Homeoffice gehen.
Ja, Support, Kundenanfragen in erster Linie.
Genau.
Oder?
Da könnt ihr von überall aus arbeiten in der Theorie. Und wenn das für euch nach einem spannenden Job, Nebenjob, Minijob, whatever klingt, meldet euch bitte bei uns. Wir wären euch sehr, sehr, sehr dankbar.
Dankbar sind wir beide auch, denn wir waren beide unterwegs.
Ja.
Spannende Reisen. Hm. Du warst in Istanbul.
Ja.
Ich war in den USA, in Kalifornien. Da wollen wir mal drüber sprechen und über die USA natürlich auch als Schwerpunkt.
Super gespannt.
Ich glaube, da kannst du auch ein paar Learnings einbringen, spannende Beobachtungen. Jetzt will ich aber mit einem tollen Spielchen starten, weil ich war auch mal wieder baff, die größten Städte in den USA.
Oh nee.
Ja, also, das ist nämlich teils sehr, sehr einfach, dann wird es aber sehr, sehr kompliziert. Leute, ihr könnt jetzt selber mal mitraten. Ich habe nämlich extra nochmal nachgeguckt und ich war erstaunt, weil ich war jetzt in 2 größeren, Los Angeles und San Francisco. Und bei San Francisco war ich mir zum Beispiel schon relativ unsicher. Ich wusste jetzt ganz grob, wie groß das ist, aber ich habe mir gedacht, mal gucken. Und dann haben wir mal größte Städte USA. Und ich muss sagen, ich war wieder fasziniert und schockiert zugleich. Ich habe vorher mit Francesco das Spielchen gemacht. Ich habe ihm, der isst ja gerne Erdbeeren, mittags gesagt, wenn er die ersten 5 errät, kriegt er 10 Kisten Erdbeeren. Er hat von den größten 5 Städten, er hat 4 geschafft.
Von den größten 5 Städten?
In den USA. 4 hat er geschafft, aber die 5. nicht. Ist heikel. Fang nur mal an.
Also Los Angeles wird dabei sein.
Ja, unter den Top 5.
New York wird dabei sein.
Ja, richtig. Das ist einfach. Die 3. ist auch noch einfach. Da kommst du auch noch locker drauf. 3 sind wirklich einfach. Dann wird's...
Ich überlege gerade.
Hübsch hässlich.
Houston, Texas.
Ja, ist auch dabei, tatsächlich.
Warte mal, Los Angeles. San Francisco wird. Ist auch dabei.
Nee. Ich hätte San Francisco jetzt nicht unter die Top 5 gepackt, aber ist tatsächlich Platz 17 nur.
Oh,
da war ich auch. Ich hätte auch so auf jeden Fall gesagt Top 12, aber nur.
Miami?
Nee, Miami ist super klein. Habe ich auch nicht gedacht. Miami hat, glaube ich, irgendwie gute 300.000. Auch krass, ja, stimmt.
Boston?
Auch nicht. Nee, oh, Boston hat
blamiert.
So. Boston hat so, boah, ich glaube so 500.000, 600.000. So. Also es ist, ja, Chicago, da hätte man drauf kommen können. Die 5. ist aber
nicht schwer. Ja, Chicago peinlich.
Ja, Chicago ist peinlich. Aber die 5. ist dann, kennt auch jeder, aber ist Phoenix. Ist schon sehr schwer. Also,
da wäre ich nicht drauf.
Und dann wird's richtig spannend. Also die 6. ist Philadelphia. Ja, okay. Gut, kann man drauf kommen, aber ich hätte jetzt Philadelphia auch zum Beispiel, ist Philadelphia größer als Boston, als Miami? Ist viel größer. Philadelphia 1,6 Millionen Einwohner. Auch doppelt so groß fast wie San Francisco. Also ist schon krass. Platz 7 ist San Antonio. Platz 8 San Diego.
Na ja, krass.
Dallas Platz 9, gut. Ja, also Texas ist, also eigentlich wohnen die Amerikaner nur in New York, Texas, ja, und Kalifornien. Den Rest kannst du echt.
Ich wusste, dass es irgendwas in Texas sein muss, dann bleibt ja nur Houston oder Dallas.
Und ist San Antonio auch noch groß mit 1,5 Millionen, auch in Texas? Also hier von den 10 größten Städten, Houston, San Antonio und Dallas. Dreimal Texas.
Krass.
Und die 10., da kommt auch keiner drauf, San Jose. Ist sehr nah bei San Francisco, also so eine halbe Stunde mit dem Auto ungefähr. oder gute halbe Stunde, hat auch 1 Million. Gut, kann man ja sagen, ist logisch, weil da Bay Area und nah beim Silicon Valley, aber kommt man jetzt auch nicht unbedingt drauf. Und die ganzen Städte, die eigentlich jeder kennt, Boston, Miami, San Francisco, auch sowas wie St. Louis und was man alles ja irgendwie, Memphis.
Ist gar nicht, ne?
Was fällt einem noch ein? Die sind auch alle natürlich nicht klein, aber Miami hat wirklich nur, ich glaube, gute 300.000.
Also Phoenix wäre ich nicht drauf gekommen.
Nee, hätte ich jetzt auch nicht unter den Top 5. Aber Francesco war besser. Chicago hat er hinbekommen.
Da war ich jetzt irgendwie, ja.
So, und jetzt haben wir eine spannende Frage an die Zuschauer gestellt.
Genau. Wir haben gefragt, stellt euch vor, es ist 2050, also in genau, es ist heute in 25 Jahren. Würden wir dann immer noch von der Weltmacht USA sprechen?
Also Weltmacht, glaube ich, ja. Jetzt ist halt die Frage.
Die Antworten waren auch eigentlich sehr, sehr positiv. Also die meisten stellen sich das auch weiterhin vor.
Hier, ich lese mal einfach vor. Klar, wer sonst? Kommunistische Chinesen, Fragezeichen. Linksburger EU, Fragezeichen. Putin, Fragezeichen. Afrika, Fragezeichen. Ja, Culture of Entrepreneurs. Egal.
Einer hat geschrieben,
da bin ich ein alter
Mann. Die strategische Bitcoin-Reserve noch da ist, ja.
Ja, aber nicht mehr so dominierend. Ja, ich glaube, das ist so wahrscheinlich das wahrscheinlichste Szenario, wenn man jetzt mal... Nope, schreibt einer. Was haben wir noch Spannendes? Ja, ja, weil freie Marktwirtschaft, Kapitalismus immer erfolgreicher sind als der Rest. Gut, das ist natürlich auch die Frage. Wie, also Kapitalismus, klar, die USA werden jetzt, glaube ich, nicht unkapitalistisch in den nächsten 2 Wochen, aber... Da gibt's ja gerade schon viele Bedenken. Verstehe die Frage nicht. Bis dahin hat die KI die Weltmacht übernommen. Naja, schauen wir mal. Aber die KI in 25 Jahren sicherlich spannender als heute. Oder was heißt spannender? Sicherlich viel, viel weiter. Nein, außer durch faule Tricks und manipulieren. China wird die neue Weltmacht.
Ich möchte bei dieser ganzen Sache eine andere Dimension mal reinbringen. Also eine Hegemonialmacht hat ja in der Geschichte der Menschheit immer eine Halbwertszeit gehabt. Es gibt ja diese Langfristcharts.
Von Ray Dalio auch.
Ja, die sind super. Welche Mächte waren zu welchen Zeiten irgendwie auf Platz 1? Und die haben sich ja alle nicht gehalten. Da waren teilweise auch, also die Holländer zum Beispiel.
Die wollte ich auch gerade sagen.
Naja,
die Holländer waren mal.
Und die waren lange sehr, sehr mächtig. Vielleicht sogar jetzt im Vergleich mächtiger als die USA heute. Und damals, hätte man damals die Leute befragt, da wäre, glaube ich, auch niemand auf die Idee gekommen, dass die irgendwann mal ihre Vormachtstellung abgeben, weil wir uns das als Menschen auch nicht vorstellen können. So, das fällt uns einfach schwer. Aber basierend auf den Daten würde es mich wundern, wenn die USA jetzt noch die nächsten 100 Jahre ganz, ganz weit oben wären. Deshalb möchte ich die Frage stellen, sind sie denn überhaupt noch die Nummer 1? Kann man das überhaupt noch so einfach definieren wie früher? Weil früher war es relativ leicht. Das konnte die Fläche sein. So, und dann hattest du deine Supermacht.
Jetzt ist schon mal die Frage, was ist eine Weltmacht? Jetzt kann man sagen, okay, das... Die Größten, die meisten.
Früher war es die Größe.
Ja.
So, das waren mal
Kanada auch weit vorne, aber das ist jetzt auch nicht so wichtig.
So,
gut, die haben wenig Einwohner, aber viel Fläche. Russland ist jetzt, glaube ich, Russland ist eine Weltmacht natürlich, aber
wie definierst du die Nummer 1 Weltmacht? Also was sind für dich Kriterien? Also
ein großer Fehler wäre, glaube ich, jetzt nur auf das BIP zu schauen, weil dieses, ja, Bruttoinlandsprodukt, da sind die Chinesen ja jetzt schon eigentlich, ja, oder das ist ja klar auch, dass Indien vorbeiziehen wird, ist sehr wahrscheinlich. Da kann man sagen, okay, dann sind die USA eigentlich nur noch die Nummer 3. Also 2050 garantiert. Das halte ich aber für etwas schlicht. Das BIP ist sowieso immer, natürlich ist das wichtig, aber trotzdem, ich erzähle es immer wieder, wie das BIP zustande kam, das ist auch eine ganz interessante Geschichte. Da müsste man eigentlich wirklich mal ein eigenes Video dazu machen. Ich will jetzt nicht sagen, dass das BIP unwichtig ist, aber es ist schon ein bisschen überschätzt. Also es ist auch nicht von Gott gegeben, das ist auch wichtig. Dann spielen natürlich andere Dinge eine Rolle, wie die Weltordnung, Militär. Dann auch, ich würde auch sagen, sowas wie, was man nicht unterschätzen darf, Popkultur. Oder Zeitgeist, wie nennt man das? Man muss sich mal vorstellen, was haben wir hier alle? Hier haben wir schon iPhone. Sachen wie Musik, Sport, Hollywood, alles. Also USA dominiert unser Leben, Cola. Du würdest jetzt im Zweifel eine Cola hier auf dem Tisch haben. Also das ist auch sehr viel Weltmacht für mich. Das ist jetzt nicht okay, die verkaufen ein paar Schrottprodukte mehr, die irgendwie hier irgendwo billig zusammengenäht werden. Das ist natürlich auch wichtig, aber trotzdem, für mich gehört eine Weltmacht, da gehört schon auch Sprache. Wir sprechen alle Englisch. Also das sind so viele kleine Bausteine. Wenn ich das jetzt mal mit China vergleiche, und ich war ja letztes Jahr in China, und da habe ich mir schon gedacht, wow, eigentlich, welche Sau interessiert sich für China? Wenn man jetzt einfach mal so Sachen nimmt wie, also jetzt Kultur, Musik, Film, Sport auch, gehört für mich auch. Wen juckt das? Was siehst du in China überall?
Du bist zu weit weg von den Chinesen.
Nee, aber geh mal durch Shanghai. Also was wollen die Leute dort? Die Leute wollen zu Starbucks, die Leute wollen Apple, die Leute wollen NBA-Caps. Die Leute, du siehst keinen Shop, der chinesische Trikots verkauft zum Beispiel. Das mag jetzt sehr banal klingen, aber trotzdem...
Nee, so banal ist es gar nicht.
Das ist für mich schon auch Weltmacht. Und da, ich würde auch gerne nachher noch zur EU kommen oder zu Europa, auch zu Deutschland. Ich glaube, wir haben von den Grundvoraussetzungen, haben wir eigentlich sehr, sehr gute. Wir müssten, glaube ich, dieses Potenzial einfach viel mehr nutzen. Weil wir sprechen immer USA, China, Indien. Europa haben alle abgeschrieben. Ich glaube, wir haben auch viele Hausaufgaben, aber von dem Grundpotenzial, wo wir jetzt darüber gesprochen haben, ob das Kultur ist, Sprache, Einfluss, wie auch immer, ich glaube, da sind wir eigentlich in Europa sehr gut aufgestellt.
Also ich finde viele Punkte, die du genannt hast zum Thema Zeitgeist, Popkultur.
Militär natürlich auch.
Ich finde das spannend. Gut, früher war es nur das Militär, weil das Militär hat dafür gesorgt, dass meine Landfläche größer wurde und dann war die Definition relativ klar. Jetzt, wenn du sagst, okay, was für Produkte werden auf der Welt wie nachgefragt? Ich finde, ein wichtiger Faktor ist für mich auch die eigene Währung und vor allen Dingen, wie viele andere Staaten in meiner Währung verschuldet sind. Und wenn man das nimmt, dann ist die USA ganz, ganz weit vorne. Ich glaube, das ist auch ein Riesendruckmittel. Das, finde ich, ist eine Dimension. Und dann kam mir letztens der Gedanke, ich weiß gar nicht mehr, wo ich das aufgeschnappt hatte, aber wir reden immer vom BIP für die wirtschaftliche Stärke und wie gut es einem Land geht. Und ich weiß, das ist jetzt unter libertären Kreisen komplett unpopulär, aber einfach nur mal laut gedacht, vielleicht ist es auch ein Stück weit der Sozialstaat. Weil man könnte ja sagen, je besser der Sozialstaat ausgebaut ist, desto besser geht es einem Land.
Ja, da würde ich sagen, ist ein zweischneidiges Schwert. Wenn wir nach Skandinavien schauen, würde ich da mitgehen. Wenn man jetzt auf uns schaut, dann ist das Problem, glaube ich, bei uns kippt es ja gerade ein bisschen in die falsche Richtung, dass so ein Sozialstaat natürlich dann auch, wenn es quasi kippt,
komplett, yeah,
in die sehr falsche Richtung geht. Grundsätzlich gebe ich dir da recht, natürlich ist das eigentlich ein
aber
Errungenschaft.
Aber als Staat muss man sich ja leisten können, genau, als Land. Und wenn man sich als Land einen fairen und gerechten, darüber, wir müssen mal über die Begriffe Fairness und Gerechtigkeit sprechen, in einem anderen Talk, weil das kotzt mich komplett an. Aber wenn man sich einen fairen und gerechten Sozialstaat leisten kann als Nation, dann ist das eigentlich das ultimative Zeichen von Stärke.
Das ist richtig. Das Problem ist nur, was wir jetzt haben, dass man halt den Sozialstaat hat, der wird irgendwie immer teurer. Irgendwie sind trotzdem alle unzufrieden. Ja. Angeblich ist trotzdem alles super ungerecht. Und irgendwie können wir uns den auch nicht mehr wirklich leisten. Ja. Aber ja, du hast natürlich grundsätzlich recht. Also das ist schon, das ist natürlich schon ein Problem, wenn man das in den USA auch sieht. Also ich kann ja mal ein bisschen was erzählen. Es ist
vielleicht noch ganz kurz,
ja,
um auf Ray Dalio zurückzukommen. Spannend ist, dass in den Phasen, wo eine Hegemonialmacht abgelöst wurde, sind immer die schwierigsten Zeiten für die Menschheit. Also dort knallt es dann halt.
Ja, das lässt sich die Hegemonialmacht nur im Zweifel ja auch nicht so gefallen. Das ist ja das Problem.
Und das, was sich da anbahnt oder auch schon am Laufen ist zwischen den USA und China, da bin ich ja nicht der Einzige, das sehen ja viele als jetzt den neuen Kampf, der jetzt ausbricht. Und das sind immer sehr, sehr gefährliche Zeiten. Nur das noch. Aber jetzt interessiert mich, wie die USA war. Bist du überhaupt reingekommen?
Ja, meine anekdotische Evidenz. Mich haben wirklich viele gefragt, auch bei Instagram, also wirklich die nicht so, wie war's, sondern kann man da noch einreisen? Also wirklich, wörtlich so, wo ich mir gedacht habe, okay, ja. Es gibt natürlich diese Horrorgeschichten, ich glaube, diese zwei Studentinnen, diese Deutschen, das ist ja so komplett viral gegangen, die, glaube ich, Backpacking gemacht haben und dann wurden sie gefragt quasi, ob sie von ihren Eltern unterstützt werden und angeblich nein. Oder war es ja? Ich glaube, es war nein und das fanden die USA irgendwie komisch. Und dann diese Abschiebehaft-Stories, ich habe vorher auch nochmal nachgeschaut, irgendwie ein Tattoo-Model habe ich jetzt gesehen, war die jüngste, die war auch irgendwie 2-3 Wochen in Abschiebehaft. Da gibt's ein paar Horror-Stories. Ich kann mir auch irgendwie immer nicht vorstellen, wie es dazu kommt, aber die gibt's. Und die machen dann, die überschatten natürlich viel. Ich kann nur sagen, bei mir war es wie immer. Es hat, was nervig war, wusste man aber vorher. Es hat länger gedauert als sonst. Also diese Schlange war sehr, sehr lang. Es hat so gelandet, bin ich um 15 Uhr und im Hotel war ich dann um 18 Uhr. Gut, da war nochmal eine Fahrt fast von einer Stunde. Ist lang, ist aber jetzt noch nicht verrückt lang. Hat lang gedauert, aber die Einreise an sich war nichts, gar kein Problem. Mein Esther, als ich das beantragt habe, war, glaube ich, nach einer Stunde freigegeben. ging schnell und die Kontrolle, da muss man natürlich auch mal sagen, ich habe da auch dann auf Social Media gesehen, oh, die haben fiese Fragen gestellt. Ja, Kollege, die haben sie vor 10 Jahren auch gestellt. Also, dass die, dass da mal hier gefragt wird, ja, was hast du hier vor? Das ist jetzt nicht die letzten 3 Wochen. Da denke ich mir auch mal, wie weltfremd ist man? Oh, die haben aber fiese Fragen gestellt.
Vielleicht will man die Dinge auch jetzt erst sehen.
Ja, also das war schon immer so. Und dieses Mal war es tatsächlich sogar alibimäßiger. Ist jetzt natürlich nur mein Fall. Klassiker halt, ja, gehst du halt hin und dann, ja, was haben sie hier vor? Ja, Vacation, dann kurz Ticket für Rückflug zeigen. Und dann kam noch die Frage, wie viel Bargeld ich dabei habe. Dann musste ich lachen. Ich glaube, ich 50 Euro. Soll ich es dir zeigen? Dann gemeint, ja, passt schon. Das war dem völlig egal. Also wirklich von streng sehr weit weg. Gut, ist Kalifornien, kann man vielleicht auch sagen. Vielleicht ist es da auch nochmal ein bisschen...
Linksversifft.
Ja, linksversifft. Da kamen auch viele Kommentare. Ich habe ja ein Briefing gemacht und dachte mir, ah, was soll da gut sein im demokratischen Ding? Wo ich mir auch denke, Junge, man muss auch mal die Kirche im Dorf lassen, auch wenn ich bin jetzt auch kein Fan der Demokraten und der letzten Jahre, aber so nach dem Motto, oh, da regieren die Demokraten oder das ist demokratisch geprägt, deswegen, da würde ich ja schon gar nicht hinfahren, dann muss ich auch mal sagen, gute Besserung. Das sind auch so irre, also die Demokraten sind ja jetzt auch historisch keine Partei, wo man jetzt sagen kann, das ist eine gefährliche, schlimme Partei. Also ich, wenn ich jetzt zum Beispiel an die Demokraten unter Clinton denke, ja, das vermisst man ja schon richtig. Also ich glaube, die amerikanische Politik hat sich in den letzten 20 Jahren, jetzt, egal welche Partei, wie bei uns ja auch eigentlich, generell nicht in die beste Richtung entwickelt. Also das, glaube ich, liegt jetzt nicht unbedingt an den Parteien, sondern auch, man muss sich ja nur die Kandidaten anschauen, ob das bei uns ist oder jetzt die letzten Joe Biden, Kamala Harris und Donald Trump. Wow. Und bei uns Olaf Scholz.
Du bist ja jetzt... Das wievielte Mal warst du jetzt schon in den Staaten?
5. Mal, glaube ich.
Schon häufig. Dort, ich meine, ich war noch nie da, deswegen interessiert mich das so. Hast du denn, weil oftmals, das ist ja so, wenn Journalisten in ein Land reisen und dann erzählen die immer von einer Stimmung, die da ist. Hast du eine andere Stimmung wahrgenommen oder gab es konkrete Dinge, die anders waren als bei deinen Reisen zuvor?
Was jetzt das Problem ist, ich war jetzt an einem anderen Ort, das heißt, ich war zum ersten Mal in Kalifornien, weil es kamen viele Fragen und ich versuchte das auch irgendwie zu beantworten. So, wie war die Stimmung? Migration, wie hat sich das verändert? Oh, hat Trump aufgeräumt? Ist die Stimmung schlecht? Ich war dort vorher nicht, deswegen habe ich jetzt keinen Vergleich, deswegen ist das schwierig. Ich würde mal sagen, mir ist grundsätzlich nichts aufgefallen. Es war schon, zum Beispiel in San Francisco, das ist natürlich nochmal so ein bisschen eine Hippie-Stadt. Das ist jetzt nicht mehr so, wie man sich das vorstellt. Aber natürlich ist es jetzt hier nicht keine Trump-Hochburg. Da hat man schon ein paar Sachen gesehen. Einer mit dem Rollstuhl rumgefahren mit F.Trump. Dann waren irgendwie so Straßenmusiker, wo man auch gehört hat, dass die Trump
Free
und
Trump.
Ja, genau, die Trump und Elon Musk auch beleidigt haben. Das war... heftig, da nach dem Motto, gibt Applaus oder irgendwie so, dann wird Elon Musk deportiert, da, wörtlich. Also da merkt man schon, das ist schon aufgeheizt. Aber ich kann jetzt nicht sagen, dass, also die Restaurants waren voll, ich kann jetzt nicht sagen, oh, Depression oder so, überhaupt nicht. Also da habe ich jetzt nichts gemerkt, aber ich habe jetzt keinen Referenzwert. Also wenn ich jetzt mal vor 5 Jahren dort gewesen wäre, es wird auch, wenn man jetzt, wir sind ja auch viel im Auto rumgefahren, es wird auch auf den Feldern ganz normal gearbeitet. Also ich hatte jetzt, weißt du, mir ist jetzt nichts aufgefallen, wo ich mir gedacht habe, oh, das ist aber komisch. Es ist jetzt nur natürlich ein Staat. Es waren 2 größere Städte, in denen wir jetzt waren, LA und San Francisco. Da kann ich jetzt nicht sagen, dass es nach Krise aussieht. Was ich vor allem sagen kann, man hörte diese ganzen Horrorgeschichten.
Aus LA vor allen Dingen.
LA und San Francisco auch. Also San Francisco haben wir gehört, da gibt's diesen Union Square und angeblich quasi unterhalb von dem No-Go-Area. So. Also wirklich, du kannst da nicht hingehen. Das kann ich so alles nicht bestätigen. Ich bin wirklich San Francisco. Man überlegt sich dann ja, okay, ist es jetzt selten blöd, da zu Fuß rumzulaufen? Natürlich jetzt nicht ein paar Meter, aber nee, wir haben gesagt, komm, abends, weiß ich nicht, 10 Uhr. Natürlich ist das jetzt kein wildes Viertel, sondern es ist natürlich zentral trotzdem. Wir sind, glaube ich, 1,5 Meilen zu Fuß gelaufen. Du siehst mal den einen oder anderen komischen Typen, den siehst du aber in Deutschland auch. Es gibt diese Drogenopfer, ja, die kommen, das siehst du auch nach 2 Sekunden, die dann entweder kaum gehen können, Hose hängt auf Halbmast oder die torkeln so. Die weichen aber schon von sich aus.
Wie viel sind das aber so, wenn du so 10 Minuten gehst? Also
ja, da kommt vielleicht mal einer.
Okay. Also ist jetzt nicht wie in einer Zombie-Apokalypse. Nein,
überhaupt nicht. Okay. Und wir sind auch wirklich in diese, wo es wehtut, sozusagen an diesen Union Square, da ist es eigentlich wunderschön. Da sind die ganzen Nobelläden, da ist Louis Vuitton, da ist auch ein klassisches Macy's-Kaufhaus. Da sind also alle Luxusmarken, die es gibt, da ist es auch sehr schön. Was auffällt, da ist viel Polizeipräsenz gewesen und es hat eigentlich jeder Shop einen, sogar Supermärkte, streng bewaffnet, also wirklich mit schusssicherer Weste, also was schon eher nach Armee aussieht. Da sind sehr viele, das ist mir aufgefallen. Also dann wird auch mal eine Scheibe eingeschlagen. Also nicht, dass man es sieht, aber man hat gesehen, dass die gerade frisch eingeschlagen wurde, auch in der Nähe von unserem Hotel. Das sieht man, aber es ist jetzt nicht so, dass man jetzt Angst hat, überhaupt nicht. Und es ist auch nicht, also ich hätte es deutlich schlimmer erwartet, ehrlich gesagt. Und ja, dann sind wir auch sogar noch unter diese, angeblich in die böse Zone rein. Dann sind wir in einem Hotel, sind da auf einer Rooftop-Bar hoch. Du siehst da auch von oben nichts Wildes. Also es laufen komische Typen rum. Es gibt Obdachlose, ganz klar. Also das braucht man auch nicht schönreden. Da ist immer mal wieder einer, schläft da, sitzt da. Also es ist jetzt nicht toll. Was ich eigentlich am schlimmsten fand, war LA Downtown. Da sind wir nur im Auto durchgefahren. Das war schon relativ wild. Also gut, das ist mittlerweile leider auch so der Klassiker, dass du dann eben auch, also wenn du quasi reinfährst, du fährst quasi vom Highway runter, dann siehst du schon die ersten Zelte. Das war bei New Orleans zum Beispiel auch so. Das ist so ein bisschen wie in Kapstadt. Da gibt's dann eben gewisse Straßen, wo dann halt ein Zelt nach dem nächsten ist. Und dann in Downtown, sagen wir, sehr schon heruntergekommen, irgendwie jetzt auch kein, weißt du, kein Laden oder Geschäft, wo du denkst, oh, da würde ich aber gerne mal rein, sondern alles irgendwie so ein bisschen, wo du dir denkst, weiß ich nicht, habe ich jetzt nichts verloren, stehen auch schon durchaus komische Leute rum. Also jetzt nichts, wo man jetzt sagt, oh, lass doch mal aussteigen und hier ein bisschen rumlaufen, sieht toll aus. Das fand ich jetzt nicht so berauschend, aber ich fand es jetzt alles nicht so schlimm. Natürlich gibt es da nochmal ganz wilde Viertel, da kommt man jetzt auch nicht hin. Ich meine, warum sollte man da auch hinfahren?
Nach Hübeln, Chorweiler fährt
ja
keiner.
Genau, es fährt auch keiner nach Duisburg, Offenbach oder sonst was. Oder in Berlin ins wildeste Viertel. Was hast du sogar gesagt? Köln, Chorweiler?
Chorweiler.
Ja, das kenne ich gar nicht, glaube ich.
Schau mal, Spiegel-TV-Reportage.
Ja, okay. Genau, das meine ich. Da geht ja auch keiner jetzt hin, so jeden und sagt, oh ja, ich will jetzt unbedingt nach Köln, Chorweiler. Also ja, man sieht die Probleme, klar. Mhm. Aber es war jetzt nicht...
Weißt du,
diese... Weniger schlimm als erwartet.
Zum Thema Security bei den Läden. Ich kann mir vorstellen, dass wir das auch immer mehr in Deutschland sehen werden. Das hat auch seine Gründe. Ich weiß, also von einigen in Arztpraxen ist es ja teilweise schon gang und gäbe, dass die mit Security-Firmen arbeiten. Einfach wegen, dass oft Verständigungsprobleme zu Frust führt. Und gerade bei Ärzten, wo dann nicht behandelt werden kann, weil einfach so große Sprachbarrieren sind, hat man zwei Möglichkeiten. Das weiß ich aus erster Hand. Man stellt Dolmetscher ein oder man stellt einen Security-Dienst ein.
Oder beides.
Das kommt immer häufiger. Dann weißt du ja, ein Kunde in der Münchner Innenstadt, Thema Security, da wird auch aufgestockt.
Das ist ja in München auch, das passiert ja, dass da am helllichten Tag wo eingebrochen wird oder eingebrochen, überfallen wird. Also das ist jetzt nichts.
Und das kann ich mir vorstellen, dass wir diese, das Aufrüsten von Sicherheitspersonal auch hier erleben werden. Wie ist es denn in Amerika, da hört man ja auch mal viel, jetzt ernsthaft mal so das Preisniveau?
Ja, das ist schon heftig. Also das ist, ja, wie erklärt man es am einfachsten?
Also mich interessiert so Supermarkt und so Essen gehen. Du weißt ja, wir gehen ja ungefähr gleich essen so.
Genau, also ich würde mal sagen, so Essen gehen ist über den Daumen doppelt so teuer wie
doch
München.
Schon.
Ja, also sag mal ein gutes Restaurant, so ein stabiles, sag mal ein stabiles Steak essen. Zahlst du so, jetzt muss man noch dazu sagen, was isst man da? Also das hättest du geliebt, Prime Rib. In San Francisco gibt's einen Laden, da gibt's nur Prime Rib.
Geil.
Da gibt's nichts anderes.
Ja, ich hab das Bild gesehen.
Das ist wirklich... Nee, das war aus LA. Das war auch geil. Das war das älteste Restaurant in Hollywood. Auch wirklich, ey, das ist wirklich Service. Ich finde das immer Wahnsinn, wie das durchgetaktet ist, weil diese Läden sind ja oft in den USA, nicht alle, aber oft sogar so klassische, die es schon angibt, die sind riesengroß. Da gehst du rein und dann haben die ja schon mal 5 verschiedene Zimmer. Also gefühlt locker 100 Tische. Trotzdem, da geht alles zack, zack, zack. Da ist sofort ein Kellner da, du hast deine Getränke. Da wartest jetzt nicht ewig aufs Essen. Die sind wirklich durchgetaktet. Das ist Wahnsinn. Und hier House of Prime Rib hieß das in San Francisco. Auch sauschwer, da einen Tisch zu bekommen. wir standen auf so einer Warteliste, also schon viele Wochen vorher, nicht erst zwei Tage, standen ewig auf einer Warteliste und am Tag dann, drei Stunden vorher, haben wir quasi einen Tisch bekommen.
Geil. Also
wirklich Glück gehabt. Gehst du da rein, einfach geil, wirklich auch riesengroß, kriegst ja dein Prime Rib, kannst ja dann quasi den Cut aussuchen, also da gibt's dann vier, fünf verschiedene wie dick und dann natürlich Gargrad, nicht Reifegrad, Gargrad und einfach sehr, sehr geil. Dann auch die Show, weißt du, dann gab's einen Salat vorweg. Einfach kommt der Kellner an den Tisch mit so einem riesigen Wagen, lauter Eiswürfel, so Salatschale oben drauf und dann erstmal, da wird der erstmal gedreht. Dann das Dressing drüber, dann erstmal eine Show. Es war einfach nur der Salat war mega geil. Ich will nicht wissen, was das Dressing, wie viel Kalorien das hatte, aber es war geil und es war einfach ein Salat und da schon Show, weißt du, der Kellner, die haben da Spaß und dann gab es eben das Prime Rib, das war richtig geil, dann mit auch Ofenkartoffeln. Ich habe noch nie so eine gute Ofenkartoffel gegessen wie dort. Kriegst du auch ein paar Beilagen, kriegst dein Prime Rib. Dann hatten wir, gut, jeder zwei Cocktails, also vier Cocktails, jeder quasi das Prime Rib. Dieser Salat war, glaube ich, dabei. Also das kostet dann so $300 ungefähr. So mit. Dann kommt natürlich immer noch, klar, die Steuer kommt drauf. Trinkgeld ist halt Wahnsinn. Also in Kalifornien sind eigentlich 18% Trinkgeld. Das ist eigentlich so die unterste. Mhm. Also wenn du unter 18% gibst, heißt das eigentlich, okay, Service war richtig schlecht. Das ist so unterstes 18%. Bei uns, da ist ja schon 10% viel. Und ja, da zahlst du schon, sag mal, zwischen $250 und $350, wenn du jetzt in ein ordentliches Lokal gehst, ordentlich isst. Aber ich meine jetzt nicht Vier-Gänge-Menü. Ich meine jetzt nicht Aperitivo, drei Flaschen Wein und dann noch Nachspeise und hier, sondern schon mal so normal. Man lässt sich's gut gehen, aber man könnte auch $500 schnell verfressen oder versaufen. Das ist schon sportlich.
Ist es denn, könntest du dir vorstellen, dort zu leben in Amerika? Weil du bist ja häufig da.
Jein, also es ist halt krass, wenn du, zum Beispiel Beverly Hills habe ich total unterschätzt, das kennt man ja so, aber ich habe mir auch gedacht, oh, das ist so, weißt du, so Klischee halt irgendwie, da stehen ein paar nette Häuser und irgendwie so, ne? Das fand ich schon ziemlich cool. Also ich könnte mir zum Beispiel in Beverly Hills schon vorstellen zu leben, ja. Aber dann ist halt schon die Frage, ist es schön, wo zu leben, wo du jetzt sagst, du bist dann in deinem Viertel so, ist alles perfekt, aber irgendwie fährst jetzt, keine Ahnung, durch die Gegend und dann denkst du dir schon, wow, fahre ich jetzt durch die Gegend oder fahre ich lieber so? Das ist ja bei uns jetzt, gut, wir sind in München natürlich auch auf gutem Niveau, aber das ist jetzt bei uns schon besser. Das ist schon so ein bisschen die Grundfrage, die ich mir stellen würde. Aber ja, ich könnte es mir schon vorstellen, aber es ist nicht so, dass ich sage, boah, das ist mein absoluter Traum. Also ich könnte es mir vorstellen.
Was nervt dich so richtig an Amerika, an dem Leben da? Du bist immer nur kurz, aber gibt es so Dinge, die dich nerven?
Ich könnte mir schon vorstellen, dass auch diese Art auf Dauer nervt. Also
das Freundliche?
Ja, das ist natürlich, das ist super geil. Also das ist Wahnsinn, kriegst du auf der Straße einfach, das kennt man ja, so Komplimente. Du stehst da und dann so, ah ja, sieht ja voll gut aus und so. Also einfach so nett halt.
Krieg ich auch
täglich. In Deutschland, wenn das jemand macht, dann denkst du dir erstmal, okay, haben sie den gerade aus dem Schloss rausgeholt.
Will nichts kaufen.
Genau, dann denken sie einfach, was, oh shit, Vorsicht, erstmal misstrauisch. So wächst man ja eigentlich auch auf hier, das ist schon eigentlich.
Nein, ich will mir kein passives Einkommen auf.
So, du siehst, genau, oder ergo, siehst selbstbewusster. Ja. So. Denkt man sich, ja, komm in die Gruppe. Und das ist halt einfach normal. Jetzt klingt das pervers, dass man vom Nettsein genervt sein könnte. Ich weiß es nicht, vielleicht ist es irgendwie komisch. So richtig nerven tut mich, also was nervt, aber das ist auch so eingedeutscht, die fahren wirklich. Also du würdest komplett durchdrehen, die fahren so langsam Auto. Die sind so entspannt da. Also Kalifornien noch mal schlimmer, aber generell auch. Ich war ja auch zum Beispiel in Maine und so, das ist eine ganz andere Ecke. Die fahren sehr entspannt. Und da fand ich es damals sehr angenehm. Dieses Mal hat es mich irgendwie ein bisschen genervt. Also bis da schon mal angefahren wird, das ist schon sehr entspannt. Also da fährt wirklich keiner mal richtig zu, da fährt auch keiner richtig schnell. Aber gerade so auf dem Highway und so, wenn du so längere Strecken fährst, es ist deutlich entspannter als bei uns. Aber es ist fast schon, es klingt jetzt blöd, aber es ist fast schon zu entspannt. Aber was mich jetzt so richtig nerven, tut mir jetzt eigentlich nichts. Also es ist sauteuer, das ist schon heftig. Aber es ist, finde ich, nicht viel teurer geworden. Ich war knapp zwei Jahre in Chicago zum Beispiel. Ich würde mal sagen, da war es eigentlich schon auch verrückt teuer. Also dass jetzt so ein Drink $20 kostet, war da auch schon.
Hast du dir die Eierpreise angesehen?
Tatsächlich nicht.
Das hättest du machen sollen.
Aber es ist, was ja auch Wahnsinn ist in Beverly Hills, weißt du, da gibt's dieses Erewhon heißt es. Das, wer das mal genauer wissen will, schaut euch You an, die zweite Staffel, gibt's bei Netflix, keine Werbung. Die zweite Staffel spielt generell eine gute Serie. Da kommt jetzt, glaube ich, die letzte Staffel, oder? Die müsste da kommen. Ja. Sehr geile Serie. Und die zweite Staffel müsste es sein, die spielt in L.A. Und ich muss sagen, mir war L.A. auch unsympathisch. Ich wollte es unbedingt mal sehen, aber L.A. gibt mir eigentlich extreme Berlin-Vibes und ich bin gar kein Berlin-Fan. Also vielleicht irgendwie anders, aber du weißt, was ich meine. Hey. So, irgendwie so, ich hätte gedacht, das ist so das amerikanische Berlin. Ich fand es aber echt cool. Und Erewhon, das ist so eine, kann man sagen, wie beschreibt man das? Ein Luxus-Supermarkt. So, eigentlich bei uns diese Biomärkte, die, das sind ja eher so Schrottläden. Ich finde die bei uns schrecklich. Also erstens, was man da kriegt, so, oh, geht so. Und irgendwie, das macht auch keinen Spaß, einzukaufen.
Der deutsche Biomarkt ist für eine Dörte gemacht.
Ja, schrecklich.
So Strickpulli.
Ganz schrecklich.
Einfach stinken, Achsehaare.
Ja, ja, ganz schrecklich. Und es sieht auch alles irgendwie scheiße. Es sieht aber auch nicht mal richtig gesund aus. Weißt du, das sieht einfach irgendwie so.
Wir haben in Deutschland auch krasse Delikatessen-Supermärkte. Hier, Frische Paradies.
Ja.
Dahlmeier. Käfer. Der Unterschied ist, das ist für altes deutsches Geld gemacht. In Amerika ist das, glaube ich, für die neuen Internetmillionäre.
Ja, das ist krass.
Also die Celebrities.
Da gibt's wirklich dann Milch so für $20,
ja, ja.
Butter $20, wirklich so. Aber super geil. Es ist wirklich toll hergerichtet. Allein die Gemüseabteilung.
Habe ich gesehen.
Aber ich muss sagen, die auch normale Supermärkte, zum Beispiel Kale, also Grünkohl, den kriegst du ja bei uns auch. Aber diesen, weißt du, diesen schönen, der existiert bei uns. Ich weiß nicht, ob sie den da drüben.
Auf dem Viktualienmarkt hast du schon.
Ja, da vielleicht. Aber so im Supermarkt gar nicht. Also da gibt's dann höchstens irgendwie diesen ganz komischen, aber der ist auch schon selten.
Ja.
Aber dieser schöne, weißt du, den du jetzt die schöne Mixer auch reinhauen könntest, der so, wie beschreibt man den, so länglich grün, so schön.
Lange, saftige Blätter.
Ja, genau. Ich weiß nicht, vielleicht züchten die dann da drüben nochmal extra, ich weiß es nicht, aber den gibt es da auch im normalen Supermarkt, das muss man auch sagen. Was ich ja faszinierend finde, ich denke mir, dass jedes Mal irgendwie die Amerikaner, die haben Marketing erfunden. Weil,
haben sie auch.
Ja, das ist wirklich...
Naja, nicht erfunden.
Weil ich würde jetzt mal nicht behaupten, dass Amerika die stilvollste Nation der Welt ist, wirklich nicht. Auch wenn man jetzt so, ob das jetzt das Essen ist oder so, oder das Benehmen oder was weiß ich, also jetzt nicht falsch verstehen, aber ich glaube, weiß ich nicht, da ist vielleicht Italien, Frankreich oder andere vielleicht ein bisschen vorne. Trotzdem, ich finde es alles sehr niveauvoll, ob das jetzt der Briefkasten ist, weißt du, so Mail, so alles so oldschool, so alt, so, ob das der Schulbus ist, ob das die Zeichen sind, die Logos bei irgendwelchen Cafés, Restaurants, das sieht eigentlich immer gut aus. Bei uns so ein Schild, das sieht immer aus, da weiß ich nicht, so als hätte es irgendwelche, ich denke mir auch, wenn ich Bürgermeister wäre, 90% der Schilder würde ich verbieten, würde ich sagen, so, du machst entweder ein gescheites Schild oder dein scheiß Laden kommt dir nicht rein. Das sieht in Amerika eigentlich fast immer gut aus. Das ist immer irgendwie stylisch, das ist cool, das ist durchdesignt und das wundert mich irgendwie.
Aber es erfordert nicht die Brandschutz- und es ist nicht die Norm.
ich weiß
hier in Deutschland ist es dafür genormt und sicher.
Ja, aber das, weißt du, dann denke ich mir, das ist teilweise so vogelwild. Also bei uns ist ja alles durchgenormt. Wie kann es dann sein, dass in einer Straße irgendwie jedes Gebäude hat eine andere Farbe, dann jedes Schild hat 100 Farben. Aber das sieht teilweise aus wie
aber vielleicht hast du dich auch satt gesehen. Vielleicht denkt der Ami, wenn er in Deutschland ist, boah, ist das hier schnuckelig.
Ja, es gibt ja bei uns auch schöne Sachen. Also das meine ich ja nicht. Es gibt ja gerade so alte Sachen bei uns. Also ich frage mich, wann haben wir aufgehört, irgendwie stilvoll zu sein? Es ist ja nicht so, dass das bei uns alles, was alt ist, ob das jetzt Gebäude sind, ob das Schilder sind. Schau mal, so ein schönes altes Wirtshaus. Das sieht ja auch eigentlich immer schön aus. Aber ich meine, so diese neuen Schilder, da gibt's auch schöne, aber ich würde mal sagen maximal 10%. Das ist alles so lieblos, so billig, so bunt und hässlich.
Muss ich mal drauf achten. Welches Schild findest du richtig hässlich?
Ich suche mal eins raus.
Okay.
Ich glaube, da muss ich hier nicht weit laufen. Also, weil alles, was in Deutschland jetzt so, wenn man sich so eine klassische deutsche Altstadt anschaut, das ist ja wunderschön. Das ist ja perfekt.
Ja, ja.
So.
Ja, du hattest halt, Deutschland hatte einen großen Nachteil, das war die Zabombo.
Ja.
Das war ein bisschen schwierig. Ja, danach, gut. Danach
aber heute, was wir neu bauen, sieht auch furchtbar aus.
Also, alles, was vor Krieg war, was dort gebaut wurde in Deutschland, was jetzt super teuer ist, der Altbau, ist wunderschön. Also, fast weltweit unvergleichlich. Die Franzosen haben noch solche Gebäude, so. Aber das ist in Deutschland schon krass. Dann hast du ja so die 50er, 60er, diese ganzen Kasernengebäude nenne ich die. Also das ist ja einfach funktional. Das ist nicht schön, aber da wohnen halt jetzt viele Menschen drin. Die Phase, die ich wirklich vom Design hässlich finde, sind so die 90er. So, wenn du bei ImmoScout guckst und dann steht da 90er Jahre Architektenvilla. Es ist das sicherste Zeichen für Marmor, überall so ganz altes Marmor.
Das ist halt so Porno-Style.
Bullenaugen. Fenster, das ist für mich, also für mein Designempfinden ist das immer ganz, ganz schlimm. Die 90er sind für mich wirklich Horror. Vielleicht jetzt wird der ein oder andere Innenarchitekt hier sagen, es ist die schönste Zeit gewesen. Das taugt mir gar nicht.
Ja, aber das fällt mir immer wieder auf, dass mir das USA ist auch mal wie so ein bisschen wie so eine Märchenkulisse.
Was ist denn jetzt noch so ein Fleckchen in der USA, wo du sagst, da würdest du jetzt, das fehlt dir noch?
Ja, unbedingt, ich sage jetzt mal links oben. Also ich würde gerne, Kalifornien könnte man noch viel mehr sehen, da habe ich jetzt auch nur wenig gesehen. Carmel by the Sea zum Beispiel, wunderschön, da waren wir nur ganz kurz, haben einiges noch. Morro Bay fand ich ganz toll. Wer mal in der Gegend ist, Morro Bay, so ein kleiner Fischerort, ich liebe ja so Fischerorte, wirklich geil, da ist so ein schönes Hotel, weißt du, am direkt mit Balkonen zum Wasser raus, da ist so ein riesen Felsen, dann sind da die Seeotter und die Seelöwen, die da rumschwimmen und dann hast du noch, per Knopfdruck hatten wir noch so einen Kamin zum Anmachen, wirklich super geil, also ich finde sowas ganz toll und ich würde gerne mal jetzt von San Francisco da quasi weiter hochfahren, dann kommt ja irgendwann Portland, das soll sehr schön sein, Seattle, glaube ich, gefällt mir richtig gut, Vancouver, da oben noch die Ecke, ja, was fehlt noch, ich überlege gerade, ich fände es auch mal cool, so Kansas, weißt du, so am in der Mitte irgendwo so am Arsch der Welt. Oregon ist auch links noch spannend, die haben auch viel Wein. So generell Wein in Kalifornien würde ich mir, eine Napa Valley und so, finde ich super spannend. Las Vegas interessiert mich eigentlich gar nicht, aber man muss es halt mal gesehen haben eigentlich. Und Texas finde ich super spannend. Also ja. San Antonio, Dallas, also Phoenix ist ja Arizona, finde ich auch spannend. Also die Ecke dann noch zu Texas, Arizona finde ich auch noch sehr spannend. Sonst fehlt jetzt eigentlich gar nicht mehr so viel. Ich überlege gerade. Miami war ich noch nicht. Aber da, Miami ist so wie LA, irgendwie, ich habe keine Abneigung dagegen, aber irgendwie, ich glaube, das ist irgendwie, Miami denken, das ist so trashig. Also Leute, die das geil finden, das ist für mich so das Dubai der USA, Miami. LA war so das Berlin der USA und Miami irgendwie so ist für mich so Dubai der USA.
Kommt auch noch.
Aber ist bestimmt auch eine geile Stadt.
Kommt auch noch.
L.A. hat mir sogar besser gefallen als San Francisco.
Ja?
Ich kann es gar nicht, man kann das immer gar nicht so beschreiben, weil davor hätte ich gesagt, safe San Francisco ist auch eine geile Stadt. Fand ich auch cool. Aber L.A. war ich positiv überrascht. Okay. Sagst du eigentlich Bitte und Danke zu ChatGPT?
Habe ich gelesen, ja, sage ich, und ich verursache damit Millionenkosten.
Großer Stromverbrauch, finde ich. Ja.
Aber Sam Altman findet es gut, dass man es macht.
Echt?
Ja, er hat gesagt, es lohnt sich.
Es gibt ja auch Studien, die angeblich soll man bessere Ergebnisse kriegen, wenn man irgendwie netter ist. Habe ich auch gehört.
Ihr Leute, ihr wisst ja, ich bin ja ChatGPT-Kritiker. Also nochmal, um es niveauvoll zu erzählen und nicht immer in Stammtischparolen abzudriften. ChatGPT und Co. sind natürlich ganz, ganz tolle Tools. Ich sage immer nur, es gibt so diesen ChatGPT-Unternehmer. Jetzt, der alles mit ChatGPT macht. Alles. Mails werden damit gemacht, Arbeitsverträge werden damit gemacht. Und es ist anekdotisch, was ich jetzt erzähle, aber wenn ich mir so die Arbeiten und die Ergebnisse dieser ChatGPT-Unternehmer ansehe, dann ist das meistens sehr, sehr unterdurchschnittlich. Und es ist definitiv nicht der Kardinalschlüssel für alle Probleme, die du hast. Was jetzt aber wirklich, wirklich ein Aha-Moment hatte, war bei dieser Super-Pro-Variante, die irgendwie 200 Euro im Monat kostet. Ich habe die mir mal jetzt geholt. Die
ist krass.
Und da habe ich so ein paar Prompts eingegeben und die Ergebnisse, das war für Research. Das war das erste Mal, wo ich so einen KI-Moment hatte, wo ich gesagt habe, okay, das übersteigt meine Vorstellungskraft. Weil der mir in 15 Minuten hat er gesagt, braucht er Zeit, also für das Research, was ich angefordert habe. Ich hatte mal so einen Test gemacht zum Thema Faktorprämien. Und dann haut der dir da Quellen raus. Da drehst du ab. Das war wirklich beeindruckend. Und da sage ich auch, wenn du einen guten Mitarbeiter hast, plus dann dieses 200 Euro ChatGPT, das in Kombination bei einem Job, wo sich's lohnt. Endstufe. Wirklich eine absolute Endstufe.
Stichwort beeindruckt. Ah ja, ich muss noch sagen, die Dusche, ich habe darauf geachtet. Du hast ja gesagt, du magst das hart unter der Dusche. Also mir ist jetzt nicht aufgefallen, dass der Strahl besonders schwach war. Also er könnte sicherlich noch stärker sein, war aber jetzt, ich sag mal, es war okay.
Gute Prostata noch.
Gute Prostata. Stichwort beeindruckt. Wie beeindruckt warst du von Istanbul und steht die Türkei vielleicht 2050 vor den USA?
Das weiß ich nicht. Grundsätzlich, ich will euch nicht damit langweilen, was ich dort alles gegessen habe, weil ich liebe das türkische Essen. Eine grundsätzliche Sache vielleicht. Was mir gekommen ist, als ich zurückgekommen bin, das war für mich, ich merke das jedes Mal, wenn ich in der Türkei bin. ja, ich habe da Familie und so und ich fühle auch die Kultur und ich verstehe die Kultur. Aber ich bin Deutscher. Ich merke das.
Du bist deutscher Sichthaber.
So, ja, ich bin Deutscher, ich bin Korinthenkacker, ich denke deutsch, ich träume deutsch und ich bin auch von meinem ganzen Habitus deutsch. Und früher war es für mich immer so, und vielleicht der ein oder andere, der älter ist, der wird das bestätigen können, wenn ich nach Deutschland kam, ich merke das auch, wenn ich in Deutschland bin, dass ich zu Hause bin. Aber es war auch immer so das Gefühl, wenn ich in Deutschland war, dann fühlt man sich auch ein Stückchen weit sicherer, weil man weiß, die Dinge funktionieren, es ist alles so geordnet. Aber jetzt, als ich aus Istanbul kam und versucht habe, das mal wirklich objektiv zu sehen, das kann ich nicht, weil ich ein befangener Mensch bin. Aber wenn ich mal so drauf denke, jetzt auf meine 4 Tage Istanbul, dann muss ich für mich feststellen, selbst ein Land wie die Türkei, was natürlich insgesamt noch hinter uns ist, wenn man sich jetzt alle Parameter eines Landes ansieht, dann muss man sich eingestehen, dass die Türkei in einigen Dingen uns schon meilenweit voraus ist. Das sind so Kleinigkeiten. Thema, wenn ich in Deutschland hier ankomme, kaputte Rolltreppen habe ich nur am Münchner Flughafen gesehen.
Ist mir auch passiert. Ich glaube, beim Zurückkommen, ich glaube, die zweite ging schon wieder nicht.
Da waren 2, 3 wieder kaputt. wenn du in Istanbul landest am Flughafen, gut, der ist jetzt neu, der ist von 2018, also da kommt kein deutscher Flughafen ansatzweise dran.
Allein dieser Transitbereich ist verrückt.
So, nicht nur die Dimension, auch der Service, die Lounge, die Geschäfte dort. Das ist, du kannst dort einen ganzen Tag verbringen. Das ist wie auf der Maximilianstraße. So, aber das sind ja nur so oberflächliche Dinge. Ich meine, du kommst hier hin in Deutschland und dann willst du dir eine U-Bahn-Karte ziehen hier in München. Das ist so kompliziert. Mit den ganzen Ringen und hier.
Das haben sie ja sogar schon vereinfacht. Das war früher noch viel schlimmer.
Aber es ist immer noch, es ist ein Mist. Dort ist es so, du ziehst dir eine Karte, lädst sie mit Geld auf, tust einfach ein und du kannst einfach fahren. Solche Dinge. Was ich damit sagen will, du hast wirklich schon einen Bereich Uber etc. Geht schneller. Wir müssen dann einfach uns ehrlich und gerade machen in Deutschland und sagen, okay, unsere Vormachtstellung in vielen Dingen, wo wir dann auch immer so ein bisschen von oben herab auf andere Länder geschaut haben, das können wir uns nicht mehr leisten. Auf der anderen Seite ist mir noch eine Sache aufgefallen und das liebe ich an der Türkei. Ich hatte so einen tollen Moment. Ich war mit meinem Vater einmal alleine essen mit einem Teil der Familie. Die Familie ist groß, da teilt man sich manchmal auf. Und wir sind dann so abends dann mit dem Taxi zurück durch Istanbul. Und es war so ein altes türkisches Taxi, Taxifahrer, Zigarette. Und ich saß hinten und ich habe so gemerkt, das war so richtig so ein, wie so ein Filmmoment. Weißt du, dann fährst du da so durch und dachte ich so, irgendwie so diese Leichtigkeit.
Ja, so Freiheit auch irgendwie, ja.
Die fehlt mir komplett. Und ich habe dann auch gemerkt, was das ist. Du bist dann in der Türkei und du kannst dir diese Karte ziehen und die gilt auch für die Fähren. Ne? Du siehst ja europäischer Teil, asiatischer Teil und dann immer hin und her. Und das ist auch ein Hauptverkehrsmittel dort. Das gilt zum Nahverkehr, wenn du dann übersetzt. Die gilt auch dafür. Und das ist dann so super technisch, schnell, super modern. Wird in Deutschland nicht funktionieren. Hältst drauf, gehst durchs Ding. Und dann bist du dort in diesem Wartebereich auf die Minifähren. Und dieser Wartebereich, das ist dann aber das Türkische, ist komplett überfüllt. Das sind keine Sicherheitslinien, nur so ein Bändchen, aber es hält sich keiner dran. Die Leute sitzen dann halb schon im Wasser. Aber es juckt keinen. Da ist ein Security-Mann. Ja, komm, lass die. So. Dann hält ein Schiff und eine Frau steigt drauf, merkt im letzten Augenblick, ist das falsche Schiff. Was passiert? Schiff hält an, fährt nochmal zurück, lässt sie wieder zurück, geht.
Ja, das ist cool.
Ein anderer merkt kurzfristig, ich muss ja doch runter. Ja, okay, dann wird das Ding nochmal runtergefahren und so. Du hast Freiraum für diese Menschlichkeit. Und dann habe ich mich gefragt, hättest du das in Deutschland?
Nee. Das Geile ist ja, der Zug kommt ja trotzdem zu spät.
Ja, ja.
Das ist ja, glaube ich, der Kernfrust, dieses bei uns, du hast kein Freiheitsgefühl, es macht irgendwie keinen Spaß und es funktioniert dann am Ende trotzdem nicht.
So, ja. Und ich habe mir überlegt, wir in Deutschland haben alles durchdekliniert mit irgendwelchen Regelungen. Wir sind das Land mit den meisten Gesetzen weltweit, glaube ich, bin mir da relativ sicher. Und dadurch, dass wir alles reglementiert haben, haben wir aufgehört, unser Kopf und unser Herz zu verwenden. Weil hinter diesen Regeln, diese Regeln betäuben unser Kopf und unser Herz. Also Menschlichkeit und Menschenverstand, den brauchst du gar nicht mehr, diese beiden Dinge, weil du hast ja Regeln. Und dann heißt es, okay, Regel, ich muss nicht mehr nachdenken und ich muss auch nicht mehr irgendwie Mensch sein und zu versuchen, auch mal vielleicht eine Regel zu brechen. Wir haben das Chaos dadurch komplett eliminiert. Wir sind im kompletten Verwaltungsmodus. Und in so einem Land wie die Türkei, das können auch andere Länder sein, diese Länder lassen noch diesen Spielraum. Du gehst in ein Restaurant, der hat eigentlich keinen Platz mehr. Dann sagst du, Abi, bitte, hier, ich will hier essen, extra. Ja, dann wird da noch ein Tisch draußen hingestellt. Das ist dann nicht Brandschutzverordnung perfekt und dann ist der Bürgersteig ein bisschen enger. Ja, es juckt keinen. Du setzt dich hin und machst das.
In Vietnam, da stellen sie ja noch einfach so diese Kinderschüler hin und so. Ist gut.
Und das merke ich dann schon manchmal, wenn ich dort bin. So bin ich auch, das liegt mir. Ich liebe das. Dieses, okay, wir haben unsere Gesetze, wir haben unsere Regeln, aber wenn wir jetzt sprechen und wir beide merken in dem Gespräch, ja, eigentlich können wir es auch so machen, dann wird es halt so gemacht, es juckt keinen. So. Und das haben wir in Deutschland komplett, also nicht komplett, aber zum großen Teil komplett sein lassen. Wir strengen uns nicht mehr an, im Kopf und auch nicht mehr im Herzen, weil es gibt für alles Reglementierung. Und dann habe ich mich gefragt, war das denn mal anders in Deutschland? Weil ich möchte nicht wie der Onkel klingen, ja, früher war alles besser. Aber da meine Frage an euch zu Hause, die vielleicht ein bisschen älter sind, 50, 60, 70. Ich glaube, die Phase in Deutschland gab es, wo wir Deutschland aufgebaut haben. Denn wenn ich so an die alten Gespräche mit meinem Opa, Gott hab ihn selig, spreche oder mich dran erinnere, dann war so dieses klassische, ja, früher war ein Mann ein Wort und Handschlag. Brauchen keinen
Vertrag. Ja, und passt schon. Passt schon.
So,
ne?
Passt schon, Handschlag, zack. So diese ganzen Bauerndeals.
Ja, auf dem Land hast du das heute auch noch, so, aber halt eher nur auf dem Land.
Aber dieses Chaos, diese Eigenständigkeit, die auch ein Chaos auslösen kann. Ich glaube, ein Land, eine Gesellschaft, die wachsen will, die Fortschritte erzielen will, die muss das aushalten. Die muss dieses Mini-Chaos aushalten. Und das können wir in Deutschland nicht mehr. Und ich glaube, das lähmt uns brutalst. Ich sage nicht, dass die Türkei das bessere Land ist und dass die anderen Länder, wo das noch so ist, dass die besser sind. Das sage ich nicht. Ich liebe Deutschland. So, aber ich sehe da eine Riesengefahr drin, weil wir dieses Mini-Chaos, diese Mini-Eigenständigkeit eigentlich im täglichen Miteinander gar nicht mehr zulassen.
Das finde ich einen spannenden Gedanken. Ich finde, in den USA merkt man schon auch wenn man natürlich, auch wenn man vielleicht den einen oder anderen sieht, dem es dann nicht gut geht, man merkt schon mehr dieses, weißt du, es gibt kein, nicht so dieses Sicherheitsnetz. Das ist, muss ich sagen, schon gerade, wenn man es aus Deutschland nicht anders kennt, das hat schon so was bisschen Beklemmendes. Auf der anderen Seite, glaube ich, ist das auch eine Stärke. Weil, du hast es gerade gesagt, auch mit den Regelungen und das kann in so vielerlei Hinsicht lähmen und in den USA, finde ich, merkst du schon eher, da ist das Mindset so, was kann ich tun, was kann ich für dich tun, und bei uns ist so, ja, was kriege ich? Und das ist schon, wir haben es ja vorher vorgelesen, einer meinte dieses Entrepreneur-Mindset, und das, finde ich, das hast du auch in den USA im Kleinen. Ein Beispiel, wir haben in L.A. was gekauft und haben das dann in Carmel war das umgetauscht. Gehst in den Laden rein und ich meinte noch so, typisch deutsch, das wird doch nie funktionieren, oder? Ja, doch, doch, müsste schon gehen. Und dann gehen wir dahin, geht das, Verkäuferin, die hat keine Sekunde gezögert. Ja, klar.
Ja.
Ich weiß nicht, ob es einfach ja klar ist oder so, ja, ich mach das jetzt halt einfach so. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist es auch sowieso kein Problem. Aber so dieses, weißt du, bei uns rechnen, hundertprozentig, ich hätte jeden Betrag gewettet, geht nicht. Und im Zweifel sagt die Verkäuferin einfach, geht nicht, weil sie keinen Bock hat. Einfach, sorry, geht nicht. Oder brauchen sie das und das, müssen sie das und das ausfüllen, was weiß ich. Und das ist, finde ich, schon so ein anderes Mindset. Das ist also nicht nur diese Freundlichkeit, viele finden das ja auch aufgesetzt. Ich habe auch gesagt, das ist manchmal fast schon, das erschlägt dann manchmal schon so ein bisschen. Aber es ist auch so ein Grundspirit.
Ja.
So, ich bin freundlich, ich bin positiv und ich schaue erstmal sowas, was kann ich einbringen. Auch im Restaurant, Wahnsinn. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, die sind ja auch abhängiger vom Trinkgeld, die müssen freundlich sein. Naja gut, dann finde ich es aber unterm Strich ist es auch nicht schlecht, weil es ist dann, finde ich, mehr eine Leistungsgesellschaft. Und ich muss sagen, da gibt man auch richtig gern Trinkgeld. Bei uns ist ja so, da gibt man eigentlich wenig Trinkgeld, man gibt immer Trinkgeld, eigentlich, also ja gut, eigentlich ist es wurscht, man gibt halt immer seine 2, 3, 5, 10 Euro, je nachdem wie groß der Betrag ist, aber man denkt sich selten so, oh ja, das ist mal, und das finde ich ist schon so eine andere Kultur, einfach so die, so eine, weißt du, es macht Spaß irgendwie, dem anderen zu helfen.
Es ist aber auch, ist vollkommen richtig, dass Walter Gunz hat gesagt, eine gute Regel zu brechen ist schlecht, also so sinnbildlich, eine schlechte Regel zu brechen ist Pflicht. Und in solchen Ländern, Da wird erstmal dran gedacht, okay, wie kann ich dem anderen jetzt helfen? Wie finden wir eine Lösung? Nicht, okay, was sind die Regularien? Und wie kann ich den anderen abwimmeln? Das ist ja immer so.
Wie komme ich da raus?
So. Der Unterschied ist aber, und da müssen wir auch ganz selbstkritisch mit uns sein. Wir in Deutschland lassen uns das aber auch gefallen. Wir sind ja denkfaul. Auch wir sind herzfaul geworden und denkfaul geworden. Und das liegt ja an uns. Wir könnten ja auch anders handeln. Wir könnten ja alle kleine Rulebreaker sein. Ich rufe jetzt nicht zum Aufstand auf. Aber wir könnten ja mehr der Rebell sein. Aber das sind wir in Deutschland nicht, weil da sind wir dann auch relativ schnell wieder bei der Aufklärung und Kant. Wir hatten das alle schon. Es ist sehr, sehr bequem in der Unmündigkeit. Sehr, sehr bequem. Und ich glaube, da befinden wir uns gerade. Und jedes Mal, und deshalb bin ich dankbar, wenn ich reisen kann und das in anderen Ländern sehe. Und dann merke ich auch so, okay, das ist dann so der türkische Spirit. Ich bin dann auch so ein kleiner Händler. Ah ja, dann wird er mal hier kommen. Aber das ist das Schöne. Und ich würde mir das in Deutschland, so ein bisschen würde ich mir das wünschen. Weil ich glaube auch nicht, dass die Regelungen und Gesetze, die uns ja stark gemacht hat, die Verwaltung, das ist ja das Verrückte. Die Verwaltung ist ja eigentlich was Gutes. Weil Verwaltung Prozesse standardisiert und für Gerechtigkeit sorgt. Das ist ja Verwaltung.
Und sollte ja Dinge eigentlich
erleichtern.
Verschnellern, vereinfachen. So, ne?
Weil du hast standardisierte Prozesse und dann geht's. Ich glaube nicht, dass das gedacht war, dass wir uns in eine Situation manövriert haben, wo wir einfach nur noch stuck sind. Also wo es einfach wie, es fühlt sich wie in der Sackgasse an. Aber wir sind auch schon so fett geworden, dass wir nicht mehr umdrehen können. Und das ist, das
ja, aber du sagst, die Unmündigkeit ist bequem, das stimmt. In den USA, ich finde, man spürt das, es ist so ein Freiheitsgefühl, das ist auf der einen Seite positiv, aber es hat auch fast schon was Beängstigendes.
Ja,
gerade wenn du so aus Deutschland kommst. Ich denke mir das auch mal, das ist jetzt nicht Freiheitsgefühl, aber ich denke mir, manchmal so habe ich da den Moment, wo ich denke, eigentlich kann ja jeder mit einer Waffe rumlaufen.
Ja.
Das ist schon so, wo du denkst, okay, irgendwie ist das verrückt.
Ja.
So, das ist schon sehr, das ist, Freiheit kann auch was Beängstigendes sein.
Ja.
Das ist schon in jeglicher Hinsicht.
Aber dieses Mini-Chaos, wenn du das duldest, das ist wichtig.
Und ich glaube, da sind die Amerikaner, wir sehen es ja jetzt gerade bei Trump, die Umfragewerte sind ja so schlecht. Also wobei 40%, das ist Friedrich Merz, ich glaube 40% war jetzt bei Trump, das ist für Friedrich Merz, glaube ich, ich glaube, der ist bei 26, oder?
Ja.
Also für einen deutschen Kanzler sind 40% ja noch Champions League.
Astronomisch, ja.
Aber Trump ist jetzt, glaube ich, der unbeliebteste seit sehr, sehr langer Zeit. Also zumindest jetzt nach dieser Zeit. Und gerade bei Wirtschaft sind die Amerikaner sehr unzufrieden. Und ich glaube einfach, ja, kann jemand die USA zerstören, so wie ein anderes Land auch Wirtschaft? Natürlich ist das theoretisch möglich. Ich glaube aber, dass die Amerikaner noch viel weniger dabei zuschauen. Zum Beispiel bei uns so, ja, mei, gut, bei uns haben wir jetzt auch keine große Katastrophe, aber bei den Amerikanern, finde ich, merkst du schon viel, viel schneller, ja, okay, die Wirtschaft läuft nicht oder wir sehen da Probleme, der Aktienmarkt läuft nicht. Da finde ich, die sind schon auch renitenter. Also dieser Spirit, so nach dem Motto, wir wollen gemeinsam wachsen, wir wollen die Besten sein, wir wollen Geld verdienen, ja. Dieser American Dream, der ist da, finde ich, schon viel mehr drin. Und ich glaube, jeder, der den versuchen wird, irgendwie zu versauen oder der da im Weg steht, ich glaube, der wird es echt schwer haben in den USA. Und deswegen, glaube ich, werden die auch, dann haben sie natürlich die stärksten Unternehmen der Welt. Da brauchen wir nicht drum rumreden. Wir haben auch tolle Unternehmen in Europa, aber die Amerikaner sind da schon sehr gut aufgestellt. Es wird schwieriger für die Amerikaner, natürlich, weil die Konkurrenz einfach größer ist, die ist selbstbewusster, man muss sich's ja nur anschauen, globaler Süden und Co., die haben mehr Wirtschaftsmacht, die sind generell mächtiger. Das wird schwieriger, aber ich sehe die USA schon weiterhin relativ gut aufgestellt.
Ich glaube, gerade für Anleger, die sich Sorgen machen jetzt aufgrund der USA etc., ich gebe keine Prognosen ab, aber einfach nur ein Gedankenexperiment oder ein Status quo. Ich glaube, es gibt keine Gesellschaft, in der die Menschen so stark vom Finanzmarkt abhängig sind wie die Amerikaner.
Ja.
So, die ganzen Renten, 401 und wie es alle, das ist ja alles am Kapitalmarkt. Deshalb kann sich ein amerikanischer Präsident es in der Theorie gar nicht erlauben, dass es abstürzt.
Das hat Trump ja selber mal gesagt, wenn der Dow um, ich glaube, 1000 Punkte fällt an einem Tag, muss der Präsident eigentlich sofort zurücktreten. Also das, ja.
So. Und das schafft natürlich einen ungemeinen Druck. Und deswegen, das ist aber nur meine bescheidene Meinung, kann ich mir nicht vorstellen, dass sie dermaßen gegen die Wand fahren. Ich kann es mir einfach nicht vorstellen.
Ich kann es mir auch nicht vorstellen. Aber man muss sagen, es ist schon krass, was jetzt passiert ist in den letzten Wochen. Also der Vertrauensentzug, man muss sagen, das ist natürlich sehr erratisch. Es hängt sehr viel natürlich an den Aussagen. Dann geht es einfach schnell wieder hoch. Aber trotzdem, dass Dollaraktien und Anleihen alle drei abgewatscht werden, das ist schon krass. Also da ist schon Vertrauen kaputt gegangen. Das, glaube ich, braucht man auch nicht schönreden. Aber ich glaube auch, dass das auch wichtig ist, weil man sieht eben die Finanzmärkte und auch die Bürger, man kann schon auch Druck machen, weil wir sagen, wir reden ja auch mal drüber, was kann man machen und oh, hier und die blöden Politiker. Es gibt schon Werkzeuge oder man kann sich schon bemerkbar machen. Das sieht man ja jetzt auch. Also es wird ja viel spekuliert, was dann wirklich hinter den Kulissen passiert. Wir wissen ja bis heute nicht, ist das ernst gemeint? Ist es Taktik? Sind es dann doch die Deals, die man will? Oder will man quasi was Größeres? Will man auch, was natürlich auch eine richtige Idee ist, will man halt doch irgendwie mit Gewalt runter von den Schulden? Weil das muss man schon auch sagen, das muss man auch mal sagen, die USA, das gelobte Land, was ich gerade gesagt habe, bei dem Umtausch zum Beispiel, das war dasselbe Bundesland. Die hatten unterschiedliche Steuersätze. Also wir tun auch natürlich immer so, ah, hier ist alles so schlecht und woanders ist das Gras so grün. Die USA haben auch Bürokratie zum Beispiel. Die USA haben auch hohe Schulden. Sehr hohe, viel höhere als wir. Also das ist jetzt auch nicht so, dass da alles, also Trump hat, das ist glaube ich, auch wichtig mal zu sagen, Trump ist jetzt vielleicht nicht die Lösung, aber man kann ihm ja jetzt natürlich auch nicht die Probleme in die Schuhe schieben, weil die Probleme sind da. Also die Ungleichheit zum Beispiel, die hohen Schulden, auch hohe Bürokratie und Probleme. Also das ist jetzt nicht so, dass in den USA alles perfekt war und jetzt kommt der irre Trump und auf einmal ist alles über Nacht schlecht. Also die Probleme waren ja vorher auch schon da, das muss man auch mal sagen. Und das, glaube ich, ist auch mal wichtig, dass in anderen Ländern ist sicherlich einiges besser, aber ich wollte es ja vorher sagen, wir haben hier so gute Voraussetzungen. Und ich habe mir auch gedacht, was in Amerika ist, haben ja viele gerade Angst, oh, da gehen jetzt vielleicht auch viele. Ich habe mir auch gedacht, wo sollen die denn hingehen? Also wenn du jetzt Amerikaner bist, wo gehst du hin? Gehst du nach China? Sicher nicht. Gut, Asien, okay, es gibt sicherlich spannende asiatische Länder, aber ist das jetzt so viel besser als in den USA? Weiß ich nicht. Also eigentlich bleibt dann auch höchstens Europa. Also ich gehe nach Deutschland, ich gehe nach Italien, also wenn ich jetzt wirklich weg will. Aber ich habe mir auch gedacht, wo sollen denn die jetzt alle hin? Sollen die alle nach Mexiko? Gut, nach Kanada? Okay, das ist eine Alternative. Aber sonst fällt mir da jetzt auch nicht so viel ein. Es ist ja auch mal eine Frage der Alternative. Weil dann also nach dem Motto, oh, jetzt gehen da alle. Naja, wo gehst du denn hin? Also so einfach ist es dann auch nicht.
Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Nein. Übrigens, ich habe jetzt gerade, das war bei Bild, ich weiß gar nicht, ob das jetzt ein Scherz war, warte.
Ich hab's. Der Economist hat übrigens, warst dem Economist weit voraus, der macht sich nämlich auch Sorgen wegen dem Faeser-Urteil um die Meinungsfreiheit.
Vielleicht ist der Beitrag von mir.
Ja,
vom Economist. Dazu wollte ich kurz was sagen, weil du hast gerade gesagt, jeder kann was leisten und so ein bisschen für die Demokratie einstehen in dieser Stunde, in der wir einmal die Woche sprechen. Möchte ich dann doch noch, und zwar geht es jetzt um einen Vorschlag in Bonn. Und zwar hat die Stadtverwaltung und ich glaube, die Stadtwerke Bonn hat einen Vorschlag gemacht für eine Wohnflächensteuer. Und diese Wohnflächensteuer ist für Menschen gedacht, die auf zu viel Wohnraum leben. Und da ist, da habe ich was abfotografiert, und zwar steht in diesem Vorschlag Folgendes drin. Zur Zielsetzung heißt es wörtlich: Haushalte mit großer Pro-Kopf-Wohnfläche sollen dabei unterstützt werden, ihre Wohnfläche zu verkleinern.
Dieses Wording, das kotzt mir auch so an, immer dieses Positive, obwohl es eigentlich darum geht,
weißt du, wo ich mich
zu bestrafen.
Das hat was Orwellsches. Dieses, ich bin nicht in den Film nicht so bewandert, ne? Aber ich stelle mir mal vor eine Dystopie in der Zukunft und dann spricht da so eine eine weibliche Computerstimme, die dann wirklich sagt, Haushalte mit großer Pro-Kopf-Wohnfläche sollen dabei unterstützt werden, bitte begeben Sie sich zur Ebene 3. Weißt du, sowas macht mir Angst. Sollen dabei unterstützt werden, dass im Endeffekt sagen die, wir wollen die Leute aus ihren Häusern kriegen. Was macht mich dahin jetzt so traurig? Natürlich jetzt Enteignung etc.
Also wenn ich aber, wenn ich Mieter bin oder wenn ich Eigentümer bin, oder ist das egal?
Gut, I don't know. Es sollen halt einfach höhere Steuern dann anfallen, wenn ich auf zu großem Wohnen.
Weil wenn ich Eigentümer bin, das ist ja verrückt, weil ich meine.
Die Frage ist, wer bestimmt denn, was zu viel ist?
Ja.
Wer bestimmt, was zu viel Wohnraum für eine Person ist, für zwei Personen? Wer? Weißt du, die Sache ist die, Das wird jetzt so dann positiv verkauft, etc. Aber die Frage, deswegen sage ich, ich möchte mich einmal in der Woche beim Talk für die Demokratie einsetzen. Das Recht auf Privateigentum und der Schutz deines Privateigentums sind absolute Grundpfeiler einer liberalen Demokratie.
Ja, da kann man nicht. Also, Eigentum verpflichtet zwar, aber das ist ja, also weißt du, wir sprechen ja jetzt nicht davon, dass jemand auf, weiß ich nicht, dass jemand in fünf Straßenzügen wohnt.
Also, nein, das ist ja verrückt. Dass ich als Privatmensch weiß, dass ich in einem Staat lebe, wo mein Privateigentum respektiert wird. Das ist ein Grundpfeiler in einer Demokratie. Also sonst brauchen wir gar nicht Staaten. Und wenn das nicht mal mehr sicher scheint jetzt. Gut, das ist nur eine Stadt, wo man einmal die Stadtverwaltung, aber egal.
Ja, schlimm genug, da fängt's ja an.
So, das macht mir Sorgen. Und das macht mir auch noch aus einem anderen Grund Sorgen. Gerade bei unserer Elterngeneration, aber auch noch in meiner, es gibt ja nicht nur den amerikanischen Traum, es gibt ja auch den deutschen Traum. Der deutsche Traum war es, eigenes Haus, eigener Garten und dann im besten Fall noch eine Familie gründen. Und in unserer Elterngeneration haben das dann viele erreicht, die haben den deutschen Traum gelebt. Und in unserer Generation ist der deutsche Traum ja eh schon schwerer geworden. Aber ich zum Beispiel bin voll, was das angeht, ein richtiger Traditionalist. Ich will das. Also ich will ein Haus. Ich
glaube, das wollen viele.
Mit Garten.
Nicht jeder, aber viele, glaube ich, schon. So, auch heute.
Ja. Also, und ich will auch ein großes Haus, wo weder links noch rechts noch vorne noch hinten ein Nachbarhaus ist. Ich will den Garten rumherum haben. Damit bin ich groß geworden. Das ist mein Ziel. Und ich lasse mir doch das jetzt, ich lasse mir diesen Traum doch nicht vermiesen. Ich will diesen Traum weiterhaben.
Weißt du was, ganz kurz, ich behalte es für mich, nur dass ich es nicht vergesse.
Und weil ich möchte in diesem Haus auch eine Familie gründen, dass dieses Haus voll ist und wir nicht zu viel Wohnfläche haben. Aber weißt du, wenn meine Kinder dann irgendwann rausgehen, wenn sie dann studieren oder sonst was, dann möchte ich, dass das der Ort ist, wo alle für die Feiertage wieder zusammenkommen.
Ich möchte auch Erinnerungen dran, weißt du, dass du einfach sagst, oh ja, jetzt sind die Kinder raus, dann gehe ich jetzt irgendwie einfach, das ist ja nicht einfach so ein Gegenstand.
Und ich möchte mich nicht rechtfertigen müssen von irgendwelchen Leuten, die sagen, du lebst auf zu großer Fläche. Denn das gesamte Geld, was ich für dieses Haus ausgebe, habe ich hier verdient und hundertfach versteuert.
Das ist es ja. Das ist ja das Kranke. Ich habe, jetzt muss ich mich auch nochmal aufregen. Lass uns mal vielleicht auch bald über Eigentum sprechen. Das finde ich eigentlich ganz spannend.
Gerechtigkeit, Fairness, Eigentum, das sind alles Themen, worüber wir nochmal sprechen müssen.
Warst du fertig? Weil
ich bin fertig.
Kommt nur meine Vorwürfe, ich unterbreche dich. Erst das Wichtigste, bevor ich das vergesse, das ist mir gerade gekommen, Geistesblitz. Weißt du, was auch so ein Freiheitsgefühl ist in Amerika? Platz.
Ja.
Es ist nämlich in Amerika wirklich, selbst in den Städten, weil jetzt sagt man ja, okay, jetzt war der Lochner da mal auf dem Land und dann kann man da schön parken. Selbst in den Städten ist es relativ normal, dass du ganz gut parken kannst. Nicht überall natürlich, aber also auf dem Land sowieso völlig normal. Da hat jedes Wirtshaus, wir fahren da zu unserem Hotel, dann ist da ein Parkplatz. Weißt du, das ist nicht so, du kommst da hin, oh scheiße, wo parken wir? Und dann ist da Platz, die haben ihre riesen Autos. Also das ist auch so ein Freiheitsgefühl, Platz. Es ist großzügig, nicht immer so, oh hier, wir haben, wie du gerade gesagt hast, so, oh da müssen wir jetzt mal 10 Zentimeter wegnehmen, so klein wie möglich, Platz. Und du kannst im Zweifel mit deinem scheiß Auto dahin fahren. Ich habe vor kurzem das Kino auch viral irgendwie auf Twitter, das Auto ermöglicht Freiheiten, leider manchmal zu viele oder so. Das ist so mittlerweile deutsches Mindset, von den meisten nicht, das ist eher so Medien-Mindset oder was beim Spiegel steht. Und das ist auch sowas, was total unterschätzt ist, Platz. Sachen sind nicht immer anstrengend. Weißt, ich komme wohin und muss mir erstmal 2 Stunden drum prügeln, dass ich irgendwie einen Parkplatz bekomme. Das ist auch sowas. Faszinierend. Einfach Platz, Freiraum.
Ja.
Für sich sein können. Kein Stress, einfach mal hinfahren, parken. Super. Das ist total unterschätzt.
Ja, doch, das stimmt.
Und das wird ja bei uns immer schlimmer. Du regst dich auch zu Recht immer auf. Also bei uns werden ja immer weniger Parkplätze, immer mehr Baustellen, immer generell schon weniger Parkplätze. Dann noch, wo Parkplätze sind, sind immer mehr Baustellen. Das ist schon schwierig.
Ich werde das machen. Auf Ansage, ich kündige hiermit eine Straftat an. Ich habe die Baustelle auch schon gefunden in München. Ich werde in den kommenden Wochen nachts einmal zu einer Baustelle gehen. Ich werde nicht sagen, zu welche. Und ich werde die Absperrung wegmachen, um eine Straßenfahrbahn frei zu machen, weil das ist umsonst. Das ist einfach nur Schikane. Ich werde das tun und ich werde das dokumentieren. Ist mir egal. Und es wird nicht auffallen. Es wird nicht auffallen.
Mit Sicherheit.
Weil diese Absperrung braucht kein Mensch. Aber es blockiert den Verkehr in München kolossal. Und damit ist Schluss. Ich werde der kleine Revolution. Ich werde nachts zu Baustellen gehen und Absperrung wegmachen.
Ich bin noch kurz zum Economist, der Artikel, also wir haben quasi auch darauf hingewiesen, dass das alles nicht so gut ist, die Entwicklungen, auch jetzt die Medienaufsicht und so, dass alles überwacht wird und Lügen und so weiter und so fort. Der Artikel betont abschließend, die Gefahr für die Meinungsfreiheit komme nicht aus einer Richtung. Damit reiht sich Deutschland laut The Economist zwar nicht in autoritäre Staaten ein, doch das Land bewege sich in einer Grauzone, in der staatliche Eingriffe zunehmend politische Kritik und Satire treffen können. Also,
ja.
Das ist schon durchaus interessant. Und was ich gerade noch sagen wollte, das Mindset macht mir so Angst von vielen Leuten mittlerweile. Stichwort Eigentum. Ich habe vor kurzem, das ging total viral auf Twitter, habe ich eigentlich nur einen ganz kurzen Beitrag geschrieben zu dem Thema Wegzugsbesteuerung. Ich habe mit dem Gierhake vor kurzem gesprochen. Der ist ja einer der Experten da, wenn es darum geht, um Vermögensschutz. Und ganz einfach mal gerechnet, wenn ich jetzt in die USA will nächste Woche und sage, ja gut, dann muss das Unternehmen umziehen oder ich nehme dich noch mit. Wegzugsbesteuerung. Also wenn wir jetzt quasi unser Unternehmen umziehen wollen würden in die USA als Beispiel, dann würde was passieren? Sag mal, wir machen 100.000 Euro Jahresgewinn. Das ist jetzt nicht viel. Dann würde das knapp 14-fache angesetzt werden und dann müssten wir darauf so knapp 30% Steuern zahlen. So wären schon so 400.000 Euro. Einfach nur, wenn wir quasi das Land verlassen möchten. Das wäre ein fiktiver Verkauf, der besteuert wird. Wir würden ja nicht verkaufen, es wäre nur ein fiktiver Verkauf. 400.000 Euro bei 100.000 Euro Jahresgewinn, was wirklich nicht viel ist. Und jetzt kann man das natürlich gut finden, jetzt kann man das schlecht finden. Also jetzt sind wir wieder bei der Frage, wie oft wurde das Geld eigentlich schon versteuert und was haben wir jetzt hier eigentlich mit dem Unternehmen gemacht und warum muss ich bestraft werden? Und dann gibt's da Leute, ich habe das ja auf Twitter, das hat wurde, glaube ich, 1200 Mal geretweetet, hat eine irre Reichweite und dann sind da halt wirklich so Vögel drunter, die dann sagen, ja richtig so, du Heulsuse, du Hetzer. Als Hetzer wurde ich bezeichnet, weil ich
du Zahlen vorgetragen
hast. Ja, weil ich Zahlen vorgetragen habe, weil ich jetzt sage, dass ich das nicht unbedingt so gut finde. Und dann das beste Argument dann, ja, du hast ja, der Staat hat ja so viel Geld in dich investiert. Und auch in die Mitarbeiter. Und so, wo ich mir denke, so, ja, also ich habe vom Staat profitiert, aber wir haben ja auch, wir zahlen ja ständig Steuern. Also ich als Privatperson zahle ständig Steuern, wir als Unternehmer zahlen ständig Steuern, wir schaffen sogar noch Arbeitsplätze. Die Mitarbeiter bezahlt übrigens nicht der Staat, sondern die zahlen wir. Wir wirtschaften Sozialbeiträge und so weiter und so fort. Also wir zahlen ja quasi. Also dass ich dann nochmal bestraft werde, wenn ich quasi mit meinem schon versteuerten oder wie auch immer, mit meinem Eigentum irgendwo hin will, das ist schon sportlich. Aber weißt du, dass so Leute, die finden das ganz normal, so nach dem Motto, und dann kamen da so Sachen wie, ja, aber das ist doch eh völliger Schwachsinn, weil wer will denn hier weg? So, wo ich mir denke, so, was ist das für eine Argumentation? Also das ist so, da kriegst du teilweise wirklich Angst, weil du denkst, was läuft bei solchen Leuten schief?
Ich glaube, wir haben in Deutschland mittlerweile komplett eine kranke, würde ich fast schon sagen, Auffassung von der Begrifflichkeit Solidarität, Gerechtigkeit, Fairness. Es ist komplett verzogen.
Es geht ja nur noch um Strafe, quasi. Der passt mir nicht, der muss bestraft werden.
Wir müssen da ein anderes Mal drüber reden, weil da gibt's so viel zu. Aber das ist echt ein Thema. Und wenn der Economist schreibt, dass wir zunehmend Probleme haben mit der Meinungsfreiheit, ich möchte an jeden appellieren, weil wir haben hier unseren kleinen Kosmos, wo wir etwas bewegen können. Ja, wir können über die Themen sprechen. Es geht auch gar nicht um Wutbürgertum, aber das sind ja wichtige Themen. Hier geht es um unsere Demokratie. Ich frame das jetzt mal bewusst anders. Mir geht es um die Demokratie. Wir haben in Deutschland, wenn man sich die Umfrageergebnisse jetzt ansieht, ist die AfD die stärkste Kraft jetzt. Und so. Und ich glaube, ich halte nicht die AfD für die Lösung, wie viele andere. Ich glaube, darüber haben wir schon mal gesprochen, keine politische Partei für die Lösung. Aber unter den 26% sind, glaube ich, sehr, sehr viele Menschen, die unzufrieden sind mit dem Status quo. Und jetzt seid ihr in der Überzahl. Ihr seid in der Überzahl. Das kommt medial noch gar nicht rüber, weil das halt von anderen diktiert wird. Aber die Unzufriedenen in Deutschland, die mit dem Status quo nicht einverstanden sind, sind in der Mehrzahl. Jetzt sogar auch offiziell. Macht euch bemerkbar. Ihr braucht keine Angst haben. Ihr seid in der Überzahl. Wenn 10 Leute irgendwo sind, im Schnitt, ihr seid in der Überzahl. Aber davon merkt man noch sehr, sehr wenig.
Weißt du, was, glaube ich, vor allem wichtig wird? Ich habe neulich auch auf Twitter gelesen, ich glaube, Oliver Gorus heißt er, glaube ich, muss mal nachgucken. Ich hoffe, ich habe den Namen nicht falsch zitiert oder ausgesprochen. Ich glaube, der ist bei eigentümlich frei. Entweder arbeitet er da oder ist sogar Herausgeber. Ist egal, ich werde das nachrecherchieren. Auf jeden Fall hat er sich aufgeregt über einen AfD-Politiker, weil der hat quasi, also dieser Herr Gorus hat glaube ich, 10 Thesen für mehr Freiheit in Deutschland oder sowas war das. Und dann hat quasi, ich glaube, es war Peter Böhringer sogar von der AfD, hat sich quasi hingestellt und gesagt, ja, das hat er ja nur von der AfD geklaut. Das wäre ja von der AfD. Und ich fand das sehr interessant. Er hat sich dann auch ausgekotzt. Das war so ein bisschen wie von dir, so nach dem Motto, ja, was er sich einbildet und dass eigentlich die AfD auch eben nur eine Partei ist und eigentlich auch genauso wie du es auch gesagt hast, dieses, ja, das ist nicht die Lösung, das sind halt auch einfach nur wieder Politiker, es ist eine Partei und dass das das Problem nicht lösen wird. Und ich glaube, das ist wirklich so eine, ich glaube, wir brauchen wirklich mehr Debatten darüber, über diese Parteiversager. Weil das sind im Endeffekt auch nur neue Parteiversager, neue, die sich das Ding unter den Nagel reißen wollen. Und ich finde, bei Trump ist es ja ähnlich. Also ich finde, die Leute haben da so krasse Denkfehler, die sehen etwas, was falsch läuft. Zum Beispiel jetzt in den USA in den letzten Jahren. Ja, da ist sicherlich einiges falsch gelaufen. Ich finde das auch nicht gut. Genauso wie jetzt bei uns auch vieles falsch gelaufen ist. Dann heißt es aber nicht, dass jemand, der etwas anders machen will, dass der automatisch der Heiland ist.
Ja.
Sondern der macht sicherlich einige Dinge richtig, der dreht auch sicherlich Dinge zurück, die vielleicht zurückgedreht werden müssen. Dafür kommt aber halt neuer Bullshit dazu. Und bei Trump sind jetzt auch viele Sachen, wo man merkt, der will sich das Ding halt auch unter den Nagel reißen, nur halt ganz anders. Und die AfD würde das, glaube ich, genauso machen. Und das ist eigentlich das Problem. Wir müssen einfach über Themen sprechen, was wird da konkret gemacht und nicht so, ja, okay, ich finde, mir ist das zu woke und ich will jetzt einfach nur einen, der diese Wokeness zerschlägt und was der sonst macht, ist mir scheißegal.
Plus, was lässt das System an Veränderung überhaupt zu? Wenn gut, ein neuer
in den USA
kommt?
Lässt es schon viel zu.
Und in Deutschland? So, du hast vollkommen recht.
Mit einer Zweidrittelmehrheit theoretisch kannst du schon relativ viel machen.
Wir müssen uns die Frage stellen, ob dieses alte politische System noch das Richtige ist für eine Gesellschaft, wie wir sie heute haben. So, und das Thema ist, das ist nicht nur bei dem politischen System, diese Diskussion haben wir seit 40 Jahren, was die Bildung angeht. Wir haben immer noch das preußische Schulsystem, aber wir tun uns halt wahnsinnig schwer, freie Gedanken zuzulassen. Und da sind wir wieder bei Istanbul, wo einfach mal der Taxifahrer auch mal über die rote Ampel fährt. Und manchmal liebe ich das. Manchmal würde ich so gerne über rote Ampeln fahren. Und ich werde eine Baustelle hier abbauen.
Ich werde dich dann im Knall. Wir recherchieren vorher mal, was die Strafe darauf ist. Vielleicht gibt es auch gar keinen. Vielleicht ist das gar kein Tastbestand.
Es wird ja nicht auffallen, weil der Verkehr wird einfach besser fließen.
So, Leute.
Hat Spaß gemacht.
Jetzt, ja, hat wirklich Spaß gemacht. Wenn ihr noch irgendwie Fragen habt, wenn ihr was interessiert,
und bewerbt euch.
In die Kommentare. Ja, ganz wichtig. Nochmal unter. Mein Gott.
Bewerbung.lockerroom@gmail.com. Beste Arbeitgeber.
Thumbs up. Und lasst uns gerne Thumbs up, einen Daumen nach oben da, wenn euch der Talk gefällt. Gerne natürlich auch eine Bewertung bei Spotify oder Apple Podcasts, wo ihr hört oder schaut. Und natürlich abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Danke dir, danke euch, wir sind jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.